Herzlich willkommen in unserer Kirche. Schön, dass Sie aus nah und fern hier nach Lauben gekommen sind. Ich glaube, es wird ein interessanter und spannender Abend werden. Dafür ist unser Referent zuständig. So begrüße ich ganz herzlich Doron Schneider in unserer Mitte mit seiner lieben Frau in unserer Kirche, die heißt auch unseren lieben Frauen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind gespannt, was wir alles heute hören werden. An den Anfang unserer Veranstaltung möchte ich ein Bibelwort stellen, nämlich Psalm 122, die Verse 6 bis 9. Und da heißt es: Wünscht Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich, Jerusalem, lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Die Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen hat die Stadt Jerusalem und das Land Israel auch lieb. Das zeigt der siebenarmige Leuchter dort vorne, die Menora. Wir haben sie nicht erst heute hingestellt, sondern die steht schon seit vielen Jahren dort. Bei jedem Gottesdienst zeigt dieser Leuchter unsere Verbundenheit zu Israel. Darum sind wir auch traurig, dass weltweit und leider auch in unserem Land der Antisemitismus wieder aufflammt. In Deutschland kommt er aus ganz unterschiedlichen Ecken. Manchmal verdeckt sich der Antisemitismus unter der Israel-Kritik. Manchmal kommt aber auch blanker Hass zutage. Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen. Und wir leiden unter dieser Entwicklung und wir fragen, wie wir das alles einordnen und verstehen können und was wir vielleicht tun können. Ich vermute, wir werden nachher noch mehr darüber hören. Wir sind ja in der Adventszeit. Die erste Kerze brennt am Adventskranz. Wir warten auf die Ankunft von Jesus. Er wird im Alten Testament als Friedefürst und Wunderrat angekündigt. Den brauchen wir unbedingt. Und wir freuen uns über sein Kommen. So, jetzt gebe ich aber hier meinen Platz frei und bitte Doron Schneider hier nach vorne zu seinem Referat und vielleicht wird er sich noch selber kurz vorstellen.
Ja, Shalom. Wow, volle Kirche. Super, ich freue mich. So viel, so großes Interesse für Israel. Das ist toll. Ich sehe einige bekannte Gesichter. Hallo. Ja, und schön, dass ihr da seid. Aber für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren und mit 11 Jahren sind wir dann nach Israel ausgewandert und seitdem lebe ich dort in Israel. Ich weiß nicht, ist das, wer da verantwortlich für ist, der muss am letzten Bild, muss das irgendwie auf Pause, damit das nicht ständig läuft, die Leute. Okay. Das ist auch nur hier in Deutschland so. Wenn ein Redner ist, dann ist es so ruhig. Das sind wir nicht gewöhnt. In Israel redet man dazwischen und dann muss es richtig toll. Das ist man gar nicht gewöhnt. Alle Achtung. Ja, und ich bin nicht alleine unterwegs. Gott sei Dank, meine liebe Frau ist mit dabei. Shelley ist dabei. Ich zeige dich mal, das ist Shelley. Sie begleitet mich nicht nur, sie ist auch, Shelley und ich, wir teilen die ein und dieselbe Berufung. Gott hat uns eine Berufung gegeben und das ist, die Christen hier im deutschsprachigen Raum wachzurütteln in Bezug auf Israel. Wir sind heute hier, um euch wachzurütteln. Weil leider sind viele Christen in Bezug auf Israel noch verschlafen. Und Aber das ist nicht, was wir hauptsächlich machen. Wir leben nicht davon. Wir machen das, das ist einfach nur unsere Berufung. Wir machen das 2 Wochen alle 2 Monate. Und dazwischen sind wir, das heißt Geschäftsleute, die bauen Wohnungen in Israel, Wohnungen für Neueinwanderer, weil es kommen momentan sehr viele Neueinwanderer und die müssen ja irgendwo wohnen. Und wegen dem steigenden Antisemitismus weltweit kommen sie immer mehr und mehr. Auf der einen Seite ist es tragisch, dass es Antisemitismus gibt, auf der anderen Seite, ohne den kommen die nicht. Die brauchen ein bisschen Pfeffer im Hintern, die Juden, damit die nach Israel kommen. Ist nun mal so, wenn es ihnen gut geht, und warum sollen sie dann auch kommen? Und deswegen lässt, glaube ich, Gott das auch zu, damit sie endlich nach Israel kommen. Und sie kommen in Strömen, kommen immer mehr, fast tagtäglich kommen Juden zurück nach Israel. Und der Staat rechnet mit vielen Hunderten von Tausenden in den nächsten Jahren. Und übrigens, jetzt sind schon 50% aller Juden leben heutzutage schon in Israel. Die Hälfte sind schon zurückgekehrt. Bei der Staatsgründung waren es nur 6%. Okay, und die müssen jetzt, und umso mehr sie kommen, umso mehr muss gebaut werden. Und deswegen bauen wir viele Wohnungen. Und wir haben eine Firma, die reißt alte Wohnungen ab, baut neue drauf. Die Leute müssen für 2-3 Jahre raus. Wir zahlen die Miete. Und dafür erlaubt die Stadt uns obendrauf noch 7 oder 10 Stockwerke drauf zu bauen. Damit, und somit finanzieren wir die Miete und all das. Und einmal gibt das neue Wohnungen für die Bewohner, die bisher keine Wohnung, deren Wohnung nicht erdbebensicher war und auch keinen Sicherheitsraum hat. Weil heute ist es Pflicht in Israel, jede Wohnung muss einen Sicherheitsraum haben. Und die alten werden abgerissen, bekommen neue Wohnungen, neuesten Standard mit Sicherheitsraum und brauchen dafür nichts zu bezahlen. Dafür bauen wir noch oben ein paar Stockwerke drauf und so finanzieren wir all das und bereiten den Staat Israel vor für die großen, vielen Neueinwanderer, die zurückkommen nach Israel. Und das ist nicht nur Business, hier geht es auch um Erfüllung von Verheißungen, weil die Bibel hat gesagt, dass wenn die Juden zurückkommen, werden sie Häuser und Städte wieder aufbauen. Israel wird wiederhergestellt. Und sogar steht auch in Jesaja 60, Vers 10, dass einmal Fremde helfen werden oder die Mauern Israels bauen werden. Ja, also nicht Israelis. Das kannst du vielleicht mitmachen. Keine Sorge. Ich werde dich nicht mitschleppen nach Israel, damit du uns die Steine schleppst. Aber das steht in Jesaja 60, Vers 10, Fremde werden Israels Mauern bauen. Das heißt, in Form von Investitionen. Wir werden so viel bauen müssen, weil so viele kommen, dass wir mit unseren Firmen gar nicht mehr nachkommen. Und mit unseren Investoren und so weiter. Und deswegen kannst du da mal mitmachen. Schau da mal rein. Ich will keine große Reklame machen. Wir haben da so Prospekte mitgenommen, hier vorne am Tisch. Wenn du mal so 50.000, 100.000 oder 200.000 mal so für die nächsten paar Jahre nicht brauchst, dann kannst du die, ja, das kann ja mal passieren, warum? Dann kannst du die bei uns parkieren für 5 Jahre und die bekommst du nachher zurück mit einer tollen Rendite, die du nirgendwo anders bekommst. Und nicht nur finanziellen Profit, sondern auch einen geistlichen Profit, weil du nimmst teil an der Wiederherstellung Israels. Du wirst Teil der Prophetie und der Verheißungen Israels. Und das hat mehr Wert als finanziellen Profit, der auch besser ist als alle Banken, die dir geben können. Nimm dir das mit und dann können wir dir dann nähere Informationen auch zuschicken. Also noch zurück zum Wachrütteln. Wir sind hier, um die Christen wachzurütteln. Wisst ihr, damals beim Auszug aus Ägypten, ich komme gleich zum Thema Israel und Aktualität und so weiter, aber damals, als die Kinder Israel ausgezogen sind aus Ägypten, gab es auch ein gewisses Mischvolk, das mit ihnen ausgewandert ist. Steht in 2. Mose 12, Vers 38, da steht, dass viel Mischvolk mit ihnen gezogen sind. Und das hat mich früher immer so ein bisschen beschäftigt. Warum macht sich ein freier Ägypter, der kein Sklave ist, auf den Weg und zieht mit den Sklaven in die Wüste? Es wäre, als würde ein Gefängniswärter mit den Häftlingen durch den Tunnel, den sie sich gegraben haben, abhauen. Und das macht keinen Sinn. Es heißt dann, die haben etwas erkannt, was die anderen nicht erkannt haben. Und so habe ich dann mal Gott gefragt, wie ist das? Warum ist das so? Warum haben sich so viele Nicht-Israeliten mit angeschlossen beim Auszug aus Ägypten? Und da hat Gott mir gezeigt, dass die Plagen auf Ägypten waren keine Strafe für die Ägypter. Gott hat 10 Plagen geschickt auf Ägypten, aber nicht um die Ägypter zu strafen, sondern um sie wach zu rütteln. Bei jeder Plage kamen noch mehr von den Ägyptern zur Erkenntnis, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und wenn er verheißen hat, ich werde mein Volk in das gelobte Land führen, dann wird er das auch tun. Und weil sie das geglaubt haben und das erkannt haben, sind sie mit ihnen ausgewandert, ausgezogen. Sie sind nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, sie sind nicht mit den Israeliten ausgezogen, weil die Israeliten so tolle Typen waren oder weil ihre Politik gestimmt hat. Sie sind mitgegangen, weil sie erkannt haben, dass der Gott Israels etwas verheißen hat und er wird das erfüllen. Und deswegen darf auch deine Liebe oder dein Beistand zu Israel nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis oder von der israelischen Politik. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, sondern weil du erkannt hast, dass der Gott Israels zum Ziel kommen wird mit seinem Volk. Und wenn er verheißen hat, dass nachdem er sie verstreut hat in die ganze Welt, wird er sie wieder einsammeln aus allen 4 Enden der Erde und zurückbringen in ihre Heimat Israel. Und dann wird die Wüste wieder grün werden. Dann werden sie Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Also Israel wird wieder hergestellt. Und dann wird Jesus wiederkommen, Zacharia 12, Vers 10, und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchs Wort haben. Das hat Gott verheißen. Und das geht heute in Erfüllung. Wir sind mittendrin. Die Hälfte aller Juden sind schon zurückgekehrt. Das heißt, wenn du das glaubst, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und er seine Verheißungen in Erfüllung bringt, auch wenn die ganze Welt gegen Israel ist und auch wenn das Volk Israel heute noch nicht Gott gehorsam ist und wenn das Volk Israel auch heute noch goldene Kälber anbetet, wie auch damals beim Auszug aus Ägypten, haben sie ein goldenes Kalb angebetet. Sie haben sich zurückgesehnt nach Ägypten, sie haben gemurrt, sie waren ungehorsam. Gott blieb aber trotzdem treu zu seinen Verheißungen. Und deswegen wird Gott auch zu seinen Verheißungen, ich werde euch zurückbringen, einsammeln, wiederherstellen und dann wird Jesus wiederkommen. Gott wird auch treu sein zu dem. Und wenn du das glaubst, dass Gott das machen wird mit dem heutigen Israel und das der Grund ist, warum du an der Seite Israels stehst und Israel lieb hast, dann gehörst du zu dem modernen Mischvolk. Damals hat Gott Plagen auf Ägypten. Und dann wirst du auch mit dem Volk Israel trocken auf der anderen Seite des Ufers herauskommen und nicht wie die Ägypter mit ihnen untergehen. Und so hat Gott damals Plagen auf Ägypten geschickt. Und deswegen wird auch in der Endzeit kommen Plagen, kommen Pandemien. Jesus hat gesagt, es wird Kriege geben, ein Volk gegen das andere. Es wird Pandemien, es wird Erdbeben geben. Es kommen Plagen auf die Erde. Aber jede solche Plage ist ein Weg von Gottes, die Menschen wach zu rütteln. Damals die Ägypter, die das gesehen haben, bei jeder Plage zum Beispiel, haben sie das beobachtet, zum Beispiel die Plage der Finsternis. Okay, dann war 3 Tage mal dunkel in Ägypten. Das war nicht so eine harmlose Plage, wie manche meinen. Es war 3 Tage dunkel, so dass die Ägypter nicht aufstehen konnten von ihren Betten. Das steht in der Bibel. Alles, was sie sehen konnten, aus von ihren Betten aus, in der Finsternis, raus aus dem Fenster, auf dem Hügel, das Land Goshen, wo die Israeliten waren, da brannte das Licht. Jetzt die einen Ägypter haben gesagt, Mensch, guck mal, diese Israeliten, diese Juden, immer kommen die um die Runde. Wir hocken im Dunkeln, bei denen brennt das Licht. Wir essen Suppen mit Fröschen, die essen Suppen ohne Frösche. Jede Plage trifft immer nur uns und die kommen immer davon. Das hat den Hass der Ägypter damals gegen sie geschürt. Wie auch heute, wie viel Stänke hat man rum über das Volk Israel? Guck mal diese Juden, da haben wir diese Geschäftsleute und dann besitzen die Banken und die beherrschen hier und machen das. Und das hat damals, wie auch heute, den Hass gegen dieses Volk bei einer gewissen Gruppe nur noch geschürt und aufgehetzt und zu Judenhass geführt, damals und auch heute. Zur gleichen Zeit haben auch Ägypter genau dasselbe gesehen, aber anders geurteilt und haben gesagt, Mensch, die andere Gruppe der Ägypter hat gesagt, Mensch, guck mal, bei denen brennt das Licht. Da muss ein Segen Gottes auf diesem Volk liegen. Die Plagen treffen immer nur uns und nicht die. Und wenn die immer den Segen bekommen, dann muss da ein Segen Gottes drauf sein, auf diesem Volk. Und dann muss wahrscheinlich der Gott Israels der wahre Gott sein. Und nicht unser Pharao, wie uns gelehrt wurde. Und die haben da erkannt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und wenn er der wahre Gott ist, dann wird er auch seine Verheißungen erfüllen. Und das ist genau, was heute auch passiert mit den vielen Katastrophen in der Welt und den vielen Kriegen. Deswegen passieren diese Kriege. Und deswegen gibt es Corona oder Pandemien oder Erdbeben und das alles, damit die Leute sich Gedanken machen. Wie geht's weiter? Die einen beschuldigen die Juden, egal, für den Brand in Rom oder für die Pest im Mittelalter, für Corona, und werden noch mehr verhasst gegen dieses Volk. Und die anderen kommen zur Erkenntnis, ich stelle mich an die Seite Israels, weil der Gott Israels wird zum Ziel kommen mit seinem Volk. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und wir dürfen keine Angst haben vor der Endzeit. Die Endzeit ist kein Schimpfwort für mich. Ich freue mich eigentlich über die Endzeit, auch wenn sie ungemütlich ist. Jesus hat gesagt, die Endzeit wird sein wie die Wehen einer schwangeren Frau. Auch wenn sie ungemütlich sind. Wenn die Wehen ungemütlich sind, letztendlich freut sich die Frau und ihr Mann über die Wehen, weil die Wehen, die kündigen das bald kommende Baby an. Und deswegen dürfen wir uns auch über die Endzeit freuen und sollten wir mit Hoffnung durch diese Welt gehen und nicht bei jeder Katastrophe oder bei jeder Plage, was kommt, ach, schon wieder Krieg, ach, schon wieder das und wieder, was wird noch passieren und so weiter. Wir sollten als Christen Hoffnung ausstrahlen in unserem Umfeld und sagen, ja, stimmt, ist nicht angenehm, diese Kriege und was da alles passiert, aber das zeigt, Jesus kommt bald wieder. Lasst uns bereit sein. Und deswegen sollten wir uns freuen über die Endzeit. Wisst ihr, wir leben in entspannenden Zeiten, die der Prophet Jeremia genannt hat. Einmal, wisst ihr, in der Bibel ist der Auszug aus Ägypten vielleicht das größte Ereignis aller Zeiten. Als Gott sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat, das Meer durchquert hat und ins gelobte Land geführt hat. In der Bibel, das ist so ein gewaltiges Ereignis gewesen, dass wir an jedem unserer Feiertage Gott dafür danken. Und an jedem Wochenende am Schabbateingang Gott danken und loben, wie er uns mit seiner starken Hand aus Ägypten herausgeführt hat und ins gelobte Land gebracht hat. Aber es wird einmal eine Zeit kommen, die wird noch größer, noch wichtiger sein, sagt der Prophet Jeremia. Und hier steht in Jeremia Kapitel 23, Vers 7, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Das wird man nicht mehr gedenken. Warum? Weil man wird etwas anderes, weil es wird noch etwas Größeres kommen. Sondern man wird sagen, so wahr der Herr lebt, Vers 8, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Das geschieht in unserer Zeit. Wir sind mittendrin. Das sind Tage, die einmal, wenn wir alle zurück sind in Israel und Israel wiederhergestellt ist, das wird als ein größeres Ereignis betrachtet als der Auszug aus Ägypten. In solch wichtigen prophetischen Tagen befinden wir uns. Und deswegen bin ich froh, dass gerade hier auch in dieser Kirche die Türen offen sind für einen Israel-Vortrag. In sehr vielen Kirchen geht die Tür zu. Nein, Israel, das ist politisch. Das kommt nicht in unseren Gottesdienst oder in unsere Kirche. Die wollen nichts mehr von Israel hören. Die wollen diese heiße Kartoffel nicht anfassen. Weil die haben ein paar Kritiker in der Gemeinde und die wollen sie nicht verärgern. Aber das gehört zu, weil wir leben in prophetischen Tagen. Und wenn du nicht eine korrekte Lehre über Israel vom Pult bekommst in deiner Gemeinde oder deiner Kirche, dann holen die Leute sich die Informationen von den Medien. Und dann brauche ich euch nicht zu erklären, wie die aussehen. Und deswegen ist es wichtig, es gehört dazu, Israel gehört in den Gottesdienst und gehört in die Gemeinde, das Thema Israel. Das heißt nicht, dass du alles befürworten musst, was Israel tut. Das heißt es überhaupt nicht. Aber vergiss nicht, deine Liebe und dein Beistand zu Israel darf nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis oder von der Politik der Israelis, so wie auch dieses Mischvolk mit ihnen gegangen ist, nicht weil die Sklaven so tolle Typen waren, sondern weil sie etwas erkannt haben, das die anderen nicht erkannt haben. Das ist sehr wichtig, dass wir das richtig verstehen. Es ist momentan, es ist immer was los in Israel. Also wenn ich nächsten Monat komme, dann gibt es hier was ganz anderes zu berichten. Weil in Israel passiert so viel, es ist nie langweilig bei uns. Wir haben immer eine Bombenstimmung. In der letzten Zeit haben wir zwar ein bisschen Ruhe gehabt. Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir schon ein bisschen mit Gaza. Der Krieg ist fast beendet, aber ist noch nicht ganz beendet, weil es gibt noch 20.000 Terroristen im Gazastreifen. Wir haben den sogenannten 20-Stufen-Plan von Donald Trump und Netanyahu begonnen, wo Israel erklärte einen sofortigen Waffenstillstand und hat die Armee rausgeholt oder zu der vereinbarten Grenze. Und innerhalb von 72 Stunden sollten eigentlich alle Geiseln befreit werden, sind sie aber noch nicht. Zwei fehlen immer noch. Und 72 Stunden sind schon lange um. Sie haben sich also nicht daran gehalten. Gott sei Dank aber sind die meisten schon wieder zurück. Und Israel musste dafür 2000 Terroristen freilassen. Das ist ein hoher Preis. Ein hoher Preis. Und zwar besonders, weil wir wissen, dass diese Terroristen letztendlich wieder zu israelischen Opfern führen werden. Yahya Sinwar, der Initiator vom 7. Oktober, war 20 Jahre im israelischen Gefängnis. Und er hat dort zwei Doktortitel geschrieben im israelischen Gefängnis. Ihm hat eine Gehirnoperation, Israel hat ihm das Leben gerettet. Und dann wurde er befreit mit einem Gefangenenaustausch gegen einen israelischen Soldaten, Gilad Shalit, einen israelischen Soldat gegen 1026 palästinensische Terroristen. Und nur einer davon hat zum 7. Oktober geführt. Und viele andere sind zurückgekehrt zum Terror. Deswegen ist es ein sehr, sehr hoher Preis, den Israel bezahlt hat. Und laut dem Stufenplan, nachdem alle Geiseln befreit sind, soll Hamas vollständig entwaffnet werden. Gaza soll zu einer demilitarisierten Zone werden und keine Bedrohung mehr für Israel darstellen. Eine internationale Übergangsverwaltung übernimmt dann die Verantwortung für Gaza, und während Israel die Sicherheit gewährleistet. Und Hamas soll entwaffnet werden. Also das wird, ob das alles so ausgehen wird, großes Fragezeichen, weil freiwillig werden sie die Waffen nicht hinlegen. Währenddessen rüstet sich im Norden der Libanon erneut auf für einen Krieg gegen Israel. Die libanesische Regierung hat es nicht geschafft, obwohl Israel ihnen einen großen Vorsprung gegeben hat mit dem Angriff gegen Libanon. Und nach dem 7. Oktober, übrigens, der 7. Oktober, wir können auf gewisse Weise Gott danken, dass wir den 7. Oktober hatten. Weil der führte dazu, dass wir im Libanon angegriffen haben und herausgefunden haben, was die Hisbollah eigentlich geplant haben gegen Israel. Einen 10-fach größeren 7. Oktober. Das war ihr Plan. Und der wurde verhindert, aber sie rüsten sich wieder auf. Auch die Terrorzellen in Judäa und Samaria versuchen fast tagtäglich Terroranschläge gegen Israel auszuführen. Und auch der Iran, obwohl Irans atomare Fähigkeiten auf viele Jahre zurückgeschraubt wurde, verschwenden sie keinen einzigen Tag, um sich erneut militärisch aufzurüsten gegen Israel. Dabei sollte sich der Iran um sein Wasserproblem kümmern. Die sind am Vertrocknen. Die haben kein Wasser mehr. Das ist ernst. In ein paar Tagen, wenn es dort nicht irgendwie plötzlich Riesenregen gibt, dann muss ganz Teheran evakuiert werden. Die vertrocknen. Und wissen nicht, das Problem zu lösen, wenn es nicht regnet. Aber wisst ihr, das einzige Land, was sie retten kann vor dem Vertrocknen, ist Israel. Mit unseren Entsalzungsanlagen könnten wir den ganzen Teheran, könnten wir den Iran versorgen und sie retten. Wir haben so viele Entsalzungsanlagen schon aufgebaut und so fortgeschritten entwickelt, dass wir schon unseren See Genezareth damit vollpumpen. Wir brauchen gar nicht mehr, dass der Regen den See Genezareth füllt. Wir holen das vom Salzwasser, vom Meer, Mittelmeer, entsalzen es und pumpen es in den See Genezareth und füllen den See heutzutage so. Und so, das können wir auch in den Iran schicken. Dann müssten die Mullahs das Land bitten, das sie versuchen zu vernichten, sie zu retten. Das ist ein bisschen kompliziert für sie. Aber es wäre möglich. Und nein, der Krieg ist noch nicht beendet. Das sollten wir uns mal fragen. Wir hören immer von den Feindschaften Irans gegen Israel und so weiter. Warum rüstet der Iran sich auf gegen Israel? Warum will der Iran Israel so sehr vernichten? Wir haben den Iran noch nie angegriffen, bis jetzt zum ersten Mal vor kurzem. Wir haben den Iran niemals geärgert. Der liegt 2000 Kilometer entfernt von uns. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Aber er setzt alles ein. Sanktionen der ganzen Welt ist er bereit auf sich zu nehmen, um uns zu vernichten. Daran sehen wir, das ist ein geistlicher Konflikt, ein dämonischer Konflikt. Der Teufel will Israel vernichten, weil er weiß, wenn Israel wiederhergestellt ist, dann kommt Jesus wieder. Wisst ihr, trotz all dem, nicht der Iran ist Israels größter Feind oder Bedrohung, auch nicht Hamas. Israels größte Bedrohung, größter Feind sind wir selber, unsere eigene Gesellschaft. Wenn wir vereint sind im Land, das Volk Israel vereint ist, dann kann keiner uns besiegen. Das war immer so in der Bibel. Aber sobald wir gespalten sind, nutzen unsere Feinde das aus und greifen uns an. Und die Spaltung ist sehr groß und wir haben heute, ihr kennt das bestimmt von den Medien auch, die Linken, die sind gegen Netanjahu und gegen die Regierung, gegenüber orthodoxe, religiöse Juden und das ist so. Aber das ist nicht so, wie die Medien es darstellen. Legt das mal kurz beiseite. Wir haben ungefähr 30.000 von sogenannten linksorientierte Israelis. Und die Linken gehören zu den, das sind hauptsächlich Atheisten, progressive, liberale, die wollen nichts mehr mit der Bibel, mit Gottes Volk zu tun haben. Das sind nur 30%. Die machen mehr Lärm als 30%. Man könnte meinen, es sind mehr als die Mehrheit, weil sie haben so viel Geld für ihre Kampagnen, die sie aus der ganzen Welt bekommen, aber und hauptsächlich auch sehr viel aus Deutschland. Von Deutschland kommen Spenden an diese linken Israelis, damit sie diese Demonstrationen, das sind alles finanzierte Demonstrationen, die wir in Tel Aviv sehen. Die Leute bekommen Geld dafür, auf die Straße zu gehen, gegen die Regierung, gegen Netanjahu. Jetzt, der Grund, warum sie so sehr gegen Netanjahu sind, ist nicht, was eure Medien hier bringen. Der eigentliche Grund, das sind alles so Vorwände, was man hier so sagt, ja, die Zigarren und Bestechung und das Gericht gegen ihn und so weiter. Der eigentliche Grund, warum so viel gegen Netanjahu sind, oder die Linken, warum sie es tun, also sehr viele Kampagnen machen gegen ihn, der eigentliche Grund aber liegt darin, Netanjahu hat eine Regierung gegründet, eine Koalition mit bibeltreuen Parteien, mit gottesfürchtigen Parteien und mit landestreuen Parteien. Ganz gegen ihre Ideologie. Okay, und das sind 30%. 60% der Israelis heutzutage sind in gewisser Weise gottesfürchtig. Also es gibt zwei Blöcke, die 30% und die 60%. Dann gibt es die 10%, die dazwischen, das sind so nicht Fisch und nicht Vogel. Die sind nicht das und nicht das. Die gibt es ja überall. Lass die mal beiseite. Und zu den 60% rechtsdenkenden Israelis gehören die orthodoxen Juden, die religiösen, die nationalreligiösen, die traditionellen Juden, die einfachen Juden, die einfach auf gewisse Weise gottesfürchtig sind. Und diese 60%, was sie vereint, sie haben eine gewisse Gottesfurcht und glauben, sie sind im Land Israel, weil Gott sie dahin zurückgeführt hat. Die einen glauben strenger, die orthodoxen, die anderen glauben anders, aber die glauben alle mehr oder weniger an Gott und dass wir nicht umsonst zurückgekehrt sind. Und sie glauben an das, was Bileam damals, wisst ihr noch, kennt die Geschichte, als Bileam Israel verfluchen sollte, konnte Israel aber nur segnen. Einer der Segen war, du sollst ein abgesondertes Volk von den restlichen Nationen werden. Das heißt, du sollst anders sein als die anderen Nationen. Israel hat eine Berufung von Gott. Weisung soll aus Zion gehen. Israel, das Volk Israel, sollte Licht für die Nationen sein. Abgesondert von den restlichen Nationen. So wie wir, wenn Jesus in uns lebt, dann sollten wir abgesondert von der Welt leben. Also das heißt, schon in der Welt. Man soll uns aber ansehen können, dass Gott in uns, Jesus in uns lebt, dass wir anders sind. Und das war ein Segen. Und diese 60% wollen diesen Segen bekommen und wollen so leben, wollen abgesondert von den restlichen Nationen leben. Nicht, weil sie versnobbt da denken, die sind besser als die anderen. Nein, weil es ein Segen Gottes ist, anders zu sein oder göttlich zu sein. Die 30% Linken denen gegenüber, die wollen genau das Gegenteil. Sie wollen sein wie die restlichen Nationen. Sie wollen nicht mehr das Volk Gottes sein. Sie wollen nicht mehr, keine Verbindung zu den Verheißungen. Für sie ist das jüdische Volk am 14. Mai 1948 geboren. Nicht am Berg Sinai, beim Auszug aus Ägypten, wo Gott Israel zum Volk, dieses Volk zu seinem Volk machte. Mit dieser ganzen Geschichte wollen sie nichts mehr zu tun haben. Sie wollen nicht mehr das auserwählte Volk Gottes sein. Warum? Weil sie sagen sich, was hat uns das gebracht? Wir waren die Tatsache, dass wir das auserwählte Volk Gottes waren, das war der Grund, warum wir 2000 Jahre verfolgt, gehasst und vergast wurden. Und sie erhoffen sich, wenn sie jetzt sein werden wie die restlichen Nationen, dann wird die Welt uns akzeptieren und uns nicht mehr verfolgen. Das ist der Hintergrund bei den Linken. Okay, und das sind die beiden Gruppen, die gespalten sind in Israel. Jetzt, der Knackpunkt kommt jetzt. Die Linksorientierten, die Atheisten, das waren die Staatsgründer. Die haben den Staat Israel gegründet. Die orthodoxen Juden, religiösen Juden, die kamen gar nicht auf die Idee, würden auch nicht auf die Idee kommen. Für sie gilt nur Beten und Gebote. Beten zu Gott und Gebote halten. Okay? Aber das waren diejenigen, die das Judentum in den 2000 Jahren erhalten haben. Ohne die gäbe es die Linken nicht. Wäre das Judentum verschwunden. Sie haben durch ihre Strengigkeit, durch ihre Gebete und Gebote, strenges Geboten erhalten, haben sie das Judentum für 2000 Jahre erhalten. Sie hätten es aber nie fertig gekriegt, den jüdischen Staat zu gründen. Auch wenn es in der Bibel steht. Sie dachten immer, ja, das wird irgendwie Gott irgendwie machen. Irgendwann wird Gott das fertige Israel runterbringen oder so. Das hätten sie nicht. Dafür brauchte es diese Linken, die Atheisten. Die haben angepackt und gesagt, wir müssen eine Lösung für die Judenverfolgung. Überall werden Juden verfolgt, damit wir endlich mal einen Platz haben, wo wir in Ruhe leben können, wo wir uns nicht mehr, wo wir uns selbst verteidigen können. Und jetzt sitzen wir beide nun mal, Gott hat auch Humor, sitzen wir beide in dem gleichen Land. Und jetzt müssen wir miteinander auskommen. Und die Linken flippen aus und wüten richtig rum, weil die Rechten oder die Gottesfürchtigen werden immer mehr und immer mehr. Und so fühlen die Linken, als ob ihnen der Staat Israel weggenommen wurde. Sie waren die Gründer Israels und meinen, der Staat Israel gehört ihnen. Aber jetzt, bei jeden Wahlen kommen immer mehr Rechte, immer mehr gottesfürchtige Parteien werden gewählt, die das Sagen haben in Israel. Und das gibt den großen Konflikt. Und deswegen haben wir auch einen Machtkampf zwischen dem israelischen Parlament und dem israelischen obersten Gericht. Da sitzen die Linken und hier sitzen die demokratisch gewählte Regierung. Und das ist so in einer Nussschale die Spaltung, die in Israel momentan stattfindet. Und solange wir gespalten sind, fühlen die Feinde, die Nachbarvölker, freie Bahn, uns anzugreifen. Und deswegen, wenn du für Israel beten möchtest, dass da endlich Ruhe kommen wird, dann bete, dass wir wieder eins werden, dass Israel sich vereint in der Gesellschaft. Sehr, sehr wichtig. Bevor ich heute irgendetwas sage, muss ich eines ganz klarstellen. Ich bin nicht hier, um mich als Israeli zu rechtfertigen. Ich bin nicht hier, um Israel zu entschuldigen. Und ich bin schon gar nicht hier, um Fake News zu erklären oder Lügen gegen Israel zu verteidigen, die die Welt über uns verbreitet. Ich bin heute hier, um die Wahrheit auszusprechen. Eine Wahrheit, die viele kennen, viele spüren, aber nur wenige laut sagen, weil der Mut fehlt und die Angst dominiert. Ja, auch in sehr vielen Kirchen und Gemeinden fehlt der Mut, sich an die Seite Israels zu stellen. Bevor wir über Politik reden, über Medien, über Schlagzeilen und Narrative, muss ich euch an etwas erinnern, das größer ist als jedes Argument, größer als jede Debatte. Etwas, das alles verändert hat. Am 7. Oktober wurde meine Nation geschlachtet. Nicht angegriffen, nicht bekämpft, geschlachtet. Familien wurden in ihren Wohnzimmern gefoltert. Babys wurden lebendig in Backöfen gesteckt. Junge Mädchen wurden vergewaltigt. Frauen und Männer verstümmelt. Über 50 Babys wurden enthauptet. Eltern wurden gefesselt und gezwungen, zuzusehen, wie ihre Kinder vergewaltigt und dann brutal geschlachtet wurden. Schwangeren Frauen wurde der Bauch aufgerissen, ihre ungeborenen Babys herausgerissen und zertreten. Alles dokumentiert mit den GoPro-Kameras der Palästinenser. Und während die einen starben, wurden andere verschleppt. Hinunter in die Dunkelheit eines Tunnelsystems, ohne Licht, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Medizin. Nicht ein einziger Besuch vom Roten Kreuz. So viel zum christlichen Zeugnis. Kinder, Großmütter, Holocaust-Überlebende, junge Frauen, unschuldige Menschen, Menschen, die einfach nur Juden waren, die einfach nur Israelis waren. Bevor also jemand über Israel urteilt, bevor jemand uns sagt, was wir dürfen oder nicht dürfen, muss ich euch nur eine Frage stellen. Eine einzige Frage. Was würde Deutschland tun? Wenn ein Nachbarland 12.000 Deutsche massakrieren, verbrennen, vergewaltigen und verschleppen würde? Wie würde dieses Land reagieren, wenn deutsche Babys verbrannt, deutsche Mädchen missbraucht, deutsche Familien gefoltert würden? Ihr wisst die Antwort. Und darum bin ich heute nicht hier, um uns Israelis zu rechtfertigen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit, die gesagt werden muss. Wisst ihr, sechsmal haben die Palästinenser die Chance gehabt, einen selbstständigen Staat in Israel zu gründen und haben es abgelehnt. Und wenn ich sage Palästinenser, dann meine ich nicht das palästinensische Volk, dann meine ich die Araber, die palästinensisches Volk genannt sind. Weil es gibt kein palästinensisches Volk. Das ist jetzt nicht meine Auslegung oder meine politische Meinung, das ist rein historisch korrekt. Es gibt kein palästinensisches Volk. Das ist ein erfundenes Volk. Vor der Staatsgründung Israels, als das Gebiet noch Palästina hieß, war jeder, also es gibt Palästinenser, aber es gibt kein palästinensisches Volk. Vor der Staatsgründung Israels, als das Gebiet noch Palästina hieß, war jeder, der in diesem Gebiet lebte, egal ob Jude, Christ oder Araber, war er ein Palästinenser. Das macht sie noch lange nicht zu einem Volk. Vielmehr haben bis zu den 60er Jahren die Juden sich mit dem Begriff Palästinenser identifiziert. Erst 1964 zum ersten Mal hat Yasser Arafat die Araber, die in Israel lebten, mit palästinensisches Volk bezeichnet. Das waren aber Araber, die aus verschiedenen Nachbarländern kamen, aus allen Nachbarländern und in verschiedenen Zeiten nach Israel, in Israel sesshaft wurden, aus verschiedenen Gründen. Und Arafat hat sie zu einem Volk bezeichnet und vereint. Und diese sogenannten Palästinenser hatten sechsmal in der ganzen Geschichte, schon einmal vor der Staatsgründung Israels, dann 1947 hatten sie auch die Chance oder die Gelegenheit, damals, also die Palästinenser nicht, die Araber, damals waren die Araber noch Araber und die Juden waren mehr die Palästinenser, 1947 vor der Staatsgründung Israels, als die UNO mit dem Teilungsplan 181 das Land aufgeteilt hat und gesagt hat, hier dürfen die Juden eine Stadt gründen und da dürfen die Araber eine Stadt gründen. Was haben wir gemacht? Ein paar Monate später, im Mai 1948, hat Israel seine jüdische Stadt gegründet. Man hat dasselbe von den Arabern erwartet. Oder dafür wurde das dann aufgeteilt. Aber anstelle das zu machen, haben sie das abgelehnt und haben alle Nachbarstaaten aufgerufen, um diesen gerade jung geborenen jüdischen Staat zu vernichten. Sie hatten die Gelegenheit damals schon, auch vorher 1939 mit der Peel-Kommission, auch schon abgelehnt. Und dann 1967, im Jahr 2000 und im Jahr 2005 konnten sie es auch machen, als Israel aus dem Gazastreifen rausgezogen ist. Wir sind rausgezogen und wir haben im Jahr 2005 mit unserem Abzug aus Gaza, haben wir den Juden, den Gazastreifen sozusagen Juden reingemacht. Wir haben den Palästinensern in Gaza alles gegeben, was sie von uns gefordert haben. Wir sind raus. Und damals galt noch die Formel Land für Frieden. Ihr gebt uns Land, wir geben euch Frieden. Wir haben alles Land bis auf den letzten Sandkorn abgegeben und alle Juden raus. Und anstelle Frieden zu bekommen, haben wir einen Krieg nach dem anderen und den 7. Oktober bekommen. Sie sind nicht interessiert an Frieden oder an einen selbstständigen Staat oder an eine Zwei-Staaten-Lösung. Es geht ihnen ständig nur um die Vernichtung Israels. Und deswegen kann ich manchmal ausflippen, wenn ich dann hier, wir reisen hier schon ziemlich lange rum und ich blätter dann in den Hotels, dann immer durch eure Fernsehsendungen und wir bekommen da so einiges von euren Talkshows mit und ich flippe aus, wenn eure Politiker, die denken immer noch, die Zwei-Staaten-Lösung ist eine Lösung. Das wird nur hier wird das besprochen. In Israel, auch auf euren Straßen und in ganz Europa, wird demonstriert vom River to the Sea, Palestine will be free. Vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer soll Palästina befreit werden. Von wem? Von den Juden. Da ist kein Platz mehr für einen zweiten Staat. Es geht schon um die Vernichtung von ganz Israel. Das schreien sie hier auf den Straßen in der ganzen Welt. Aber in eure Politiker, die Zwei-Staaten-Lösung, das klingt wie eine Lösung, aber ist keine Lösung, das will keiner. Die sind schon viel weiter. Aber es ist schon merkwürdig, wie viel unsere Situation und unsere Politik von deutschen Talkshows diskutiert wird. In jeder Talkshow, alle wissen es besser, wie man es machen hätten müssen, was wir falsch machen, wie wir es richtig hätten machen müssen und was da alles rumgeschimpft wird gegen Israel und jeder ist da sauer und schimpft und verurteilt. Soll ich euch mal was verraten? In Israel gibt es keine einzige Talkshow, die eure Politik bespricht, diskutiert. Nicht, weil uns das nicht interessiert, sondern weil wir Israelis gar kein Recht dazu haben, eure Politik zu diskutieren, geschweige noch Forderungen zu machen oder Vorwürfe zu machen oder Beschuldigungen zu machen. Wir haben gar kein Recht zu, weil wir kennen die Situation nicht. Aber jeder zweite Deutsche fühlt sich berechtigt, uns zu verurteilen, uns zu beschimpfen und uns vorzuwerfen, was wir zu machen haben. Und wenn wir nicht so handeln, wie er will, dann fühlt er sich berechtigt. Jetzt kann ich ja anti-israelisch sein. Anti-israelisch, das ist ein modernes Wort für anti-jüdisch zu sein. Der wird dann nicht anti-alle Israelis, der wird dann anti der Juden in Israel, nicht gegen die Araber in Israel, gegen die Juden in Israel. Ist nun mal ein jüdischer Staat. Und in Israel ist das überhaupt gar kein Thema. Weil wir kennen eure Situation nicht. Aber ihr kennt auch unsere Situation nicht. Ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, in einem Land zu leben, das umzingelt ist mit feindlichen Nachbarstaaten, die nur ein Ziel haben, dich zu vernichten. Bei jedem Krieg gegen Israel ging es den Nachbarvölkern immer nur um die Vernichtung von Israel. Es ging nie um Territorium. Ihr wisst auch nicht, was es bedeutet, als Jude in dieser Welt zu leben, wo der Großteil der Menschheit in dir gar kein Existenzrecht sieht. Das wird ja ständig auch in euren Talkshows und überall wird es auch besprochen, ob wir überhaupt ein Existenzrecht haben. Sorry. Wisst ihr was? Wenn wir kein Existenzrecht haben, dann kann jeder kommen und uns umbringen. Dann kann ein iranischer Präsident im UNO-Hauptgebäude in New York ins Mikrofon schreien und sagen, Israel hat kein Existenzrecht. Anstelle, dass man ihn da rauswirft, wird er 3 Wochen später wieder eingeladen. Stell dir vor, er würde schreien, dort der iranische Präsident, die Deutschen haben kein Recht zu existieren. Da würdest du nicht ruhig sitzen bleiben. Aber gegen die Juden ist das, irgendwie ist man daran gewöhnt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so viel hier unsere politische Lage besprochen, verurteilt, kritisiert, vorgeworfen wird. Alle wissen es besser, wie wir es machen hätten müssen. Aber keiner kennt sich richtig aus, weil keiner steht in unseren Schuhen. So wie wir und auch kein Recht haben, uns bei euch einzumischen. Wisst ihr, in den vergangenen 2000 Jahren vor der Gründung Israels, des Staates Israels, waren wir Juden in der Diaspora machtlos. Wir wurden für so ziemlich alles, was auf der Welt geschah, beschuldigt. Brand in Rom, Pest im Mittelalter, Corona, alles hat man uns in die Schuhe geschoben. Und dann Pogrome und Verfolgung und so weiter. Und wir konnten uns nicht wehren. Wir waren machtlos, 2000 Jahre lang. Doch jetzt, seit dem 14. Mai 1948, hat sich alles verändert. Wir Juden sind zurück in unserem Land. Jetzt haben wir eine eigene Flagge und eine eigene Armee. Jetzt können wir und jetzt werden wir uns auch wehren. Und dafür werden wir uns nicht entschuldigen. Und das ist eine ganz neue Tatsache für den Großteil der Menschheit, die in den letzten 2 Jahrtausenden Juden ständig verfolgt hat. Die Welt ist einfach nicht daran gewöhnt, einen sich wehrenden Juden zu sehen. Tja, ich habe Neuigkeiten für euch. Heute schlagen wir zurück. Ja, und wir halten nicht die andere Backe hin. Nee, machen wir nicht. Die Juden, das jüdische Volk ist noch im Alten Testament. Und die andere Backe hinhalten hat Jesus gesagt, das steht im Neuen Testament. Das liest das jüdische Volk nicht. Das ist deine Aufgabe, die andere Backe hinzuhalten. Stimmt? Deswegen erwartet und verlangt das nicht vom jüdischen Volk. Und der jüdische Staat wurde gegründet unter anderem, damit wir einen Ort haben, nicht nur, dass wir zurückkehren in unsere Heimat, aber damit wir dort auch uns verteidigen und wehren können und nicht jeder weiter los auf uns schlagen kann, wie in der Diaspora. Und Gott hat uns schon mal rausgeschickt aus Israel. Immer wenn das Volk Israel ungehorsam ist, schickt er uns raus. Und dann, damals hat er uns nach Babylon geschickt. Aber das babylonische Exil war nach 70 Jahren zu Ende. Da hat Gott uns schon zurückgeholt. Warum damals 70 Jahre und jetzt 2000 Jahre? Damals 70 Jahre, warum? Weil damit das Volk Israel rechtzeitig zurückgekehrt ist und die Stadt Jerusalem wieder aufbaut, die Stadt Bethlehem wiederherstellt. Wir feiern bald Weihnachten, damit Jesus in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren werden kann, so wie die Propheten verheißen haben. Und alle anderen Städte. Und das war der Grund, warum Gott schon nach 70 Jahren sein Volk zurückgeholt hat, damit wir Israel und all die Städte wiederherstellen, damit das, was die Propheten verheißen haben, mit der Geburt des Erlösers der Welt, Messias der Juden, damit sich das erfüllen kann. dass er, sonst würde Jesus ja ein Babylonier sein. Deswegen mussten sie zurückkommen nach Israel. Und so konnte Jesus in der Stadt Bethlehem geboren werden. Und als die Juden zurückkehrten, fanden sie die Stadt Jerusalem und das Land zerstört, so wie sie es verlassen haben. Die Nachbarvölker haben sich nicht da kein Interesse gezeigt. Aber sobald sie zurückkamen und angefangen haben, die Städte wiederherzustellen, wie Jerusalem, wisst ihr, was da geschah? Das lesen wir in Nehemia 4, Vers 1. Als sie hörten, die Nachbarvölker, Vers 1 und 2, als die Nachbarvölker aber hörten, dass die Wiederherstellung Jerusalems fortschritt, da wurden sie sehr zornig. Was machte sie zornig? Die Wiederherstellung Jerusalems. Nicht die politische, es waren keine politischen Gründe, warum sie zornig wurden. Auch keine menschlichen Gründe, auch nicht die Siedlungspolitik wie heute oder ein Völkermord, angeblicher Völkermord. Die Nachbarvölker sahen, dass Jerusalem wiederhergestellt wurde. Der Teufel wusste, der kannte auch die Verheißungen durch die Propheten. Der Teufel wusste, wenn Israel, wenn Jerusalem, Bethlehem, Nazareth und alle Städte wiederhergestellt sind, dann kann sich das erfüllen, was die Propheten über das erste Kommen Jesu verheißen haben. Und das wollte er verhindern durch den Zorn der Nachbarvölker, die aufkamen, um sie zu vernichten. Und wisst ihr, genau dasselbe geschieht auch heute. Wenn du ein aktuelles Buch lesen möchtest in der Bibel, aktueller als die Tageszeitung von heute, wenn du verstehen möchtest, was in Israel geschieht, lese mal wieder das Buch Nehemia. Die ganze Rückkehr aus dem Exil, wie sie das Land aufgebaut haben, eine Waffe in der einen Hand, mit der anderen Hand haben sie das Land aufgebaut. Und heute genau dasselbe. Wir Juden kamen zurück nach 2000 Jahren Diaspora aus über 140 verschiedenen Nationen. Und wir haben Israel wiederhergestellt. Und vorher hat keiner Interesse an dem Gebiet gezeigt. Es war ein ödes Land, ein Sumpfland. Aber sobald wir zurückkamen und das Land wieder aufgebaut, wiederhergestellt haben, plötzlich haben wir alle Nachbarvölker haben uns angegriffen und greifen uns ständig an. Genau wie damals, das gleiche Muster. Und weil der Teufel weiß und kennt die Bibel auch, und er kennt die Bibel besser als viele Christen, und er kennt auch, was Petrus gesagt hat zu den Bürgern von Jerusalem, damals als Petrus und Johannes den lahmen Mann in Jerusalem geheilt haben im Namen Jesu, da hatte plötzlich standen die Bürger Jerusalems um ihn herum und Petrus hat angefangen zu predigen. Und unter anderem hat er Folgendes gesagt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und da steht, so tut nun Buße. Petrus spricht da zu den Jerusalemern. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Jetzt kommt der wichtige Vers 21. Den musste freilich der Himmel aufnehmen, bis wann Jesus im Himmel aufgenommen worden ist, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Welche Wiederherstellung? Sagt Petrus im gleichen Atemzug weiter. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Und wenn du nicht weißt, über welche Wiederherstellung die Propheten von jeher geredet haben, dann blätterst du ein bisschen nach vorne und liest mal wieder in den Propheten und stellst fest, dass die Propheten von keiner anderen Wiederherstellung als nur von der Wiederherstellung Israels gesprochen haben. So macht Petrus die Wiederherstellung Israels zu einer Bedingung für die Wiederkunft Jesu. Jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum wir so viel angegriffen werden. Warum wir uns vor 7 Fronten heutzutage verteidigen müssen. Warum ein Iran 2000 Kilometer von uns entfernt uns angreift. Warum aus Jemen wir Raketen abgeschossen bekommen aus Jemen, von den Huten. Das muss man sich mal vorstellen. Wer wusste vor einem Jahr, wer die Huten sind? Plötzlich wacht ein Volk auf und fängt an, Raketen auf Israel abzufeuern. Die wollen uns nicht erobern. Und Gott sei Dank sind das so altmodische Raketen, die so, Gott sei Dank, noch keinen verletzt haben in Israel und keinen umgebracht haben. Und es dauert so 9 Stunden, bis so eine Rakete klapprig ankommt, aus dem Jemen. So tuk, 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 9 Stunden später, plumps. Und Gott sei Dank, keinen getroffen, aber das nervt. 2 Uhr morgens werden wir wach, 4 Uhr morgens, die Uhrzeiten, die nerven. Da müssen wir ständig sind wir anfänglich immer spät nachts oder früh morgens in den Sicherheitsraum gelaufen. Heute, ehrlich gesagt, wir bekommen das den Alarm auf unseren Handys. Wenn wir dann Alarm bekommen, dann fragen wir mal, Schatzi, woher kommt die Rakete? Aus dem Jemen. Ach, können wir weiter schlafen. Kein Scherz. Ja, und dann, weil sie Gott sei Dank noch nichts getroffen haben, aber die geben nicht auf. Und dann, was macht Israel? Ein paar Tage später bombardieren wir den Hafen, ganze Infrastrukturen, springen wir in die Luft im Jemen. Stört die nicht. Ein paar Tage später wieder eine Rakete. Tuk, 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 plumps. Und dann wieder kriegen sie einen auf den Deckel. Und du siehst einfach, sie wollen nicht Israel erobern. Es geht ja ihnen einfach, der Teufel erweckt jeden, den er kann, auf und hetzt ihn auf, um Israel zu vernichten. Das ist ein geistliches, dämonisches Problem oder Konflikt. Und das müssen wir verstehen. Und weil der Teufel weiß, kennt die Bibel und weiß, dass Jesus so lange im Himmel aufgenommen ist, bis Israel wiederhergestellt ist. Und interessant, der Iran oder die Moslems, für viele Moslems, die warten auch auf einen gewissen Messias oder den 12. Imam, einen sogenannten Mahdi. Und der kann nur kommen, wenn Israel vernichtet ist. Das ist sein. Steht da was für ein schrecklicher Gott? Wo ein der wird kommen, erst wenn ein ganzes Volk vernichtet ist. Und ja, dieses Thema gehört in den Gottesdienst. Gott hat Israel und Jerusalem in den Mittelpunkt seiner Heilsgeschichte gestellt und die Gemeinde ist berufen, Zeuge, Fürbitter und Wächter für Israel zu sein. Wenn die Gemeinde heute schweigt, wenn die Kirchen heute schweigen, überlässt sie die Deutung Israels den Medien. Und wer schweigt, wenn Israel oder die Wahrheit angegriffen wird, trägt mit Verantwortung. Vergesst nicht, die schweigende Menge hat damals Hitler an die Macht gebracht. Das war die schweigende Menge. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, als Christen jetzt nicht mehr zu schweigen. Steht auf, klopft mal auf den Tisch, wenn in eurem Umfeld gegen Israel gehetzt oder gegen Israel geschimpft wird. Normale Kritik ist eine Sache, ist okay. Aber es wird so viel geschimpft und ständig und ununterbrochen, ständig gegen Israel gestänkert und gemeckert und was sie alles falsch machen. Und dann Landräuber und so weiter, die Siedlungspolitik und haben die Siedler wieder Land eingenommen und dann haben Bäume und so weiter. Wisst ihr, die Siedler, das sind vielleicht, die jüdischen Siedler sind vielleicht die meistgehassten Menschen auf der Welt, weil sie Siedlungen bauen, die am meisten schlecht gemacht werden, am meisten verurteilt, am meisten verpönten Menschen auf der Welt. Aber diese jüdischen Siedler, da möchte ich mal kurz ein Wort sie in Schutz nehmen, weil diese jüdischen Siedler, die sind dort hingezogen nach Judäa und Samaria, nicht ins Westjordanland und nicht in die besetzten Gebiete. Israel hat diese Gebiete nicht besetzt, sondern befreit von Jordanien. Das war nie ein palästinensischer Staat dort. Und die Bibel nennt dieses Gebiet Judäa und Samaria, weil die meisten Geschichten, die wir in der Bibel lesen, geschahen nun mal in diesem Gebiet Judäa und Samaria. Und Gott hat gesagt, wenn ihr dann zurückkommt oder ich euch zurückbringe in das Land eurer Väter, dann sollt ihr das Land besiedeln. Das ist ein Gebot Gottes. Und diese jüdischen Siedler wohnen dort, haben dort Siedlungen und Häuser gebaut, nicht um die UNO zu ärgern. Und sie haben es auch von keinem Araber das Land oder weggenommen und haben keinen Araber aus seinem Dorf geschickt und haben dort ihre Siedlungen gebaut, wie uns oft vorgeworfen wird, sondern immer nur auf kahle Berge und kahle Hügel und da, wo früher die jüdischen Städte standen. Die sind alle auf den alten jüdischen Trümmern gebaut worden. Und damit, sie haben das getan, um Gott gehorsam zu sein. Sind sie bereit, ihre Familien in Lebensgefahr dort hinzunehmen und dort zu leben? Und es ist lebensgefährlich. Die Väter fahren morgens zur Arbeit, fahren an arabische Dörfer vorbei, können erschossen werden, werden auch oft erschossen oder gesteinigt. Die Kinder fahren zur Schule in einer anderen Ortschaft. Da fahren sie auch mit einem Bus an arabische Dörfer vorbei, die schon oft überfallen worden sind. Aber diese jüdischen Siedler sind bereit, in Lebensgefahr zu leben, um Gott gehorsam zu sein. Und deswegen wohnen sie dort. Und das sollten wir wissen. Und wenn nächstes Mal jemand wieder gegen die Siedler schimpft, oder dann solltest du als Christ aufstehen und mal auf den Tisch klopfen und sagen, halt, ich habe da aber was anderes gehört. Ich habe da aber was anderes gelesen in meiner Bibel. Denk dran, die schweigende Menge hat Hitler an die Macht gebracht. Und die Leute in der Welt sollen wissen, dass was wirklich Sache ist. Und deswegen brauchen wir deine Stimme, brauchen wir deine Hilfe dafür. Das ist wichtig. Und Israel ist nicht nur einfach ein Staat wie alle anderen, sondern der lebendige Beweis, dass Gottes Wort wahr ist. Wenn Gottes Herz für Israel schlägt, sollte es auch das Herz der Gemeinde tun. Gerade jetzt, wo Lüge und Hass zunehmen, sind wir berufen, Licht und Stimme zu sein. Das Salz der Erde zu sein. Denn wenn das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Wisst ihr, Israel ist ein Wunder, das die Welt einfach nicht versteht. Es gibt etwas an Israel, das die Menschen zutiefst unruhig macht. Und nein, es ist nicht das, was die Welt behauptet. Es ist nicht das, was man in den Medien hört, Politik oder Grenzen, Siedlungen oder was jetzt am populärsten ist, den Völkermord. Das ist es nicht. Doch wenn man tiefer gräbt, stößt man auf etwas anderes. Es ist kein Unbehagen darüber, was Israel tut, sondern darüber, was Israel ist. Und das will die Welt nicht zugeben. Israel, ein so kleines Land wie Hessen, sollte nicht so stark sein. Kein Öl, keine besonderen natürlichen Ressourcen, eingekreist von Feinden, gehasst von der UNO, verleumdet von Prominenten, Zielscheibe von Terror, Boykott und Verleumdung. Doch sie streben, als gäbe es kein Morgen. Und doch in schier unzerbrechlichem Willen bauen sie Satelliten und schicken sie ins All, machen Wasser aus Luft und lösen das Wasserproblem für die Afrikaner, für viele afrikanische Länder, machen die größten Erfindungen weltweit, verwandeln Wüste in fruchtbares Land, fangen Raketen mitten in der Luft ab, retten Geiseln aus den Klauen der schlimmsten Regime. Sie überleben Kriege, die sie eigentlich vernichten sollten, und siegen sogar noch. Israel überlebt und blüht gegen jede Wahrscheinlichkeit. Die Welt schaut zu und kann es nicht begreifen. Sie tun, was Menschen tun, also die Welt tut, was Menschen tun, wenn sie Stärke erleben, die sie nicht verstehen können. Sie behaupten oder nehmen an, es muss Betrug sein. Es muss Lobbyarbeit sein. Es muss Diebstahl sein. Unterdrückung. Es muss ein dunkler Trick sein, der den Juden solch eine Stärke gibt. Denn Gott bewahre, es ist etwas anderes. Gott bewahre, es ist real. Gott bewahre, es ist verdient. Oder schlimmer noch, es ist vorherbestimmt. Das jüdische Volk sollte schon vor langer, langer Zeit verschwunden sein. So sollte die Geschichte von einer verbannten, versklavten und verhassten Minderheit eigentlich enden. Doch wir Juden verschwanden nicht. Wir kamen zurück nach Hause und bauten unser Land wieder auf und belebten unsere Sprache nach 2000 Jahren wieder. Entschuldigung. Das ist nicht normal. Das ist nicht logisch und das ist nicht politisch. Das ist biblisch. Unser Gott ist nicht politisch korrekt. Unser Gott ist biblisch korrekt. Amen. Auch wenn das, was in Israel passiert, gegen jede Logik und gegen jede Politik ist, Gott bleibt seinem Wort treu. Auch wenn das nicht politisch korrekt ist. Er bleibt biblisch korrekt. Es gibt keinen geheimen Trick, keine Abkürzung, keinen Cheatcode, der erklären könnte, wie das jüdische Volk nach 2000 Jahren wieder in seine Heimat zurückkehrt. Es gibt einfach keinen rationalen Weg von Gaskammern zu globalem Einfluss. Und es gibt keinen historischen Präzedenzfall, der das Überleben von Babyloniern, Römern, Kreuzfahrern, Inquisition, Pogromen und Holocaust erklärt. Und dann immer noch jeden Montagmorgen in Tel Aviv zur Arbeit zu erscheinen. Israel ergibt keinen Sinn, es sei denn, man glaubt an etwas, das über die Mathematik hinausgeht. Und das ist es, was die Welt verrückt macht. Denn wenn Israel real ist und wenn diese unwahrscheinliche, antike, verhasste Nation irgendwie immer noch auserwählt, beschützt und gedeihend ist, dann ist Gott vielleicht doch kein Mythos. Vielleicht kontrolliert er immer noch die Geschichte. Vielleicht ist die Geschichte kein Zufall. Und vielleicht hat das Böse nicht das letzte Wort. Und vielleicht sind die Juden nicht nur ein Volk, sondern ein Zeugnis. Das kann die Welt nicht ertragen, denn sobald man zugibt, dass Israels Überleben nicht nur beeindruckend ist, sondern göttlich ist, dann ändert sich alles. Und der eigene moralische Kompass muss neu ausgerichtet werden. Ja, auch der Kompass von vielen Gemeinden und vielen Kirchen in Bezug auf Israel. Und die eigenen Annahmen über Gerechtigkeit, Macht, Geschichte und Theologien in Bezug auf Israel brechen plötzlich zusammen. Man erkennt, dass man nicht das Ende eines Imperiums erlebt. Man wird Zeuge des Beginns von etwas Ewigem. Also leugnet die Welt es. Sie verunglimpfen es, wüten dagegen, weil es einfacher ist, es als Betrug zu bezeichnen, anstatt es als ein Wunder Gottes wahrzunehmen. Das ist es, was die Menschen zutiefst über Israel unruhig macht. Es geht nicht um das, was Israel tut, sondern um das, was Israel ist. Das müssen wir verstehen. Und deswegen möchte ich euch einladen, nach Israel zu kommen, euch das selbst anzusehen. Ich kann euch garantieren, wenn du einmal Israel besuchst, du wirst alle deine Zeitungsabonnements abbestellen. Du wirst nie mehr hier Medien oder Nachrichten schauen. Du wirst feststellen, wie sehr eure Medien euch all die Jahre angelogen haben in Bezug auf Israel. Euch aufgehetzt haben. Und das fängt schon an mit den Begriffen. Wenn sie ständig Judäa und Samaria bezeichnen mit besetzten Gebieten, das bleibt in deinem Köpfchen hängen, dass diese Gebiete besetzt sind. Dann ist es leicht von dort auf ein palästinensisches Volk, wir haben das besetzt von den Palästinensern, dem palästinensischen Volk weggenommen. Und viele glauben, dass wir vor 76 Jahren kamen, haben das palästinensische Volk vertrieben und haben uns dort jüdische Siedlungen aufgebaut. So war das nicht. Wer die Geschichte ein bisschen kennt, aber die Medien, die plappern nicht. Die brauchen nur die gewissen Begriffe. Besetzte Gebiete, palästinensisches Volk, jüdische Siedler, ist ja schon ein Schimpfwort geworden. Das brauchen sie nur zu gebrauchen, diese Begriffe. Und schon ist der Artikel negativ. Und all das, was in Israel geschieht, alle Berichte, wenn ihr mal aufpasst, wird alles, Israel behauptet, das war so und so. Die israelische Armee behauptet, das war so und so. Wenn die Palästinenser sagen, dass so und so viele sind da umgekommen und so viele Kinder hat Israel getötet, das ist dann feste Tatsache. Aber Pass mal genau, musst genau aufpassen, wie das da formuliert ist. Und der israelische IDF-Sprecher, Spokesman, behauptet, das war so und so. Und so wird es immer alles, was Israel sagt, in Frage gestellt. Und was die anderen sagen, als wahre Münze. Und so müsst ihr aufpassen. Aber ich will euch, mir ist wichtig, dass ihr diesen einen Punkt mit nach Hause nehmt. Das ist mir sehr wichtig, dass wenn du Israel lieb hast und oder deine Liebe zu Israel und dein Beistand zu Israel dürfen nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis oder von der israelischen Politik. Dann wirst du wie ein Blatt von Wind von einer Seite zur anderen geweht, mal dafür, mal dagegen, je nach Medien. Und es gibt genügend Medien gegen Israel. Und dann hast du als Christ ein Problem, für dieses Volk zu beten und dieses Volk lieb zu haben und für dieses Volk zu stehen, so wie Gott auch. Und deswegen gibt es auch viele Christen, die nichts mit Israel anfangen können und können nicht für Israel beten. Aber ich verstehe nicht, wie kannst du als Christ denn sagen oder behaupten, ich habe den Geist Gottes in mir und nicht das lieben, was Gott liebt. Das kann nicht derselbe Geist sein. Das heißt, und deswegen ist es wichtig, dass deine Liebe zu Israel nicht abhängig sein darf von der Politik, so wie auch die Sklaven, also wie auch damals dieses Mischvolk, sich dem Volk Israel angeschlossen hat, nicht weil die Sklaven so tolle Typen waren, sondern sie haben erkannt oder sie haben geglaubt, was Gott durch seine Propheten verheißen hat. Und wenn Gott verheißen hat, ich werde euch einsammeln aus allen vier Enden der Welt und das Land wieder fruchtbar machen, grün machen, die Wüste wird wieder blühen, Häuser und Städte werden wieder aufgebaut, wie in alten Zeiten, das machen die jüdischen Siedler und in ganz Israel wird das gemacht. Das geschieht heute vor unseren Augen. Und interessant, dass ausgerechnet die jüdischen Siedler und die Siedlungen am meisten gehasst werden. Und das sind eigentlich diejenigen, die am lautesten mit ihrem Dasein, mit ihrem Bauen, mit ihrem Gehorsam, diese Gott gegenüber, diese Siedlung aufzubauen, die Häuser und Städte wieder aufzubauen, wie die Propheten verheißen haben, sind das größte, lauteste Zeugnis der Welt, dass die Bibel recht hat. Und dass es einen Gott gibt. Und deswegen werden sie auch am meisten gehasst. Ich habe dort mal gelebt, in Judäa und Samaria. Heute leben wir in Tel Aviv. Aber wir haben da gelebt auf einem leeren Kahn Wüstenhügel. Und alle haben mich beschuldigt, ich wäre ein Landräuber. Ich habe jemand das Land weggenommen. Und haben in mir das Problem gesehen. Dabei sind wir zurückgekommen nach Israel und haben das Land wieder hergestellt. Und mit jedem Juden, der heimkehrt, und mit jedem Baum, der gepflanzt wird in Israel, und mit jedem Haus, das gebaut wird in Israel, schreit Israel noch lauter der Welt zu, die Bibel hat recht und es gibt einen Gott. Und deswegen sehen wir immer stärkeren Widerstand gegen Israel, weil die Welt immer antigöttlicher wird. Gegen alles ist, was göttlich ist. Noch ein Punkt. Ihr kennt die vier apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung 6. Die vier Farben der vier verschiedenen Reiter, die haben dieselben Farben wie die Palästina-Flagge heute. Und die Palästinenser-Flagge heute ist schon lange nicht mehr ein Symbol für einen palästinensischen Staat. Bitte macht den Fehler nicht und fallt nicht darauf rein. Und das sieht man, die Palästina-Flagge heute ist ein Zeichen, ein Kennzeichen, ein Symbol für deine Feindseligkeit gegen Israel. Die auf die Straße gehen und eine Palästina-Fahne hochheben, die kämpfen nicht für einen palästinensischen Staat. Die bezeugen damit, ich bin gegen Israel. Und interessant, dass sie die gleichen Farben haben wie die vier apokalyptischen Reiter. Weiß, Rot, Schwarz und Grün. Und es ist sehr spannend, einfach die Farben mal zu analysieren. Ich gebe euch nur ein paar. Das Grün zum Beispiel symbolisiert, also wenn du meinst, dass diese Reiter noch irgendwann mal kommen werden und mal nach oben schaust in den Himmel, da kommen die so angaloppiert, da kannst du lange warten. Die sind nämlich schon längst in der Welt. Die sind schon längst hier. Die sind schon längst unter uns und bereiten den Weg für den Antichristen vor. Und das Grün symbolisiert den Islam. Und wir sehen das überall, die Verbreitung immer stärker werden in Islam, weltweit, nicht nur in Europa, auch in Amerika, jetzt in New York mit dem muslimischen Bürgermeister. In immer mehr Städten in Deutschland wird der Name Mohammed der häufigste junge Name. Und die verbreiten sich immer mehr und mehr. Und werden immer dominierender. Überall. Und das ist zum Beispiel die Farbe Grün. Und zum Beispiel die weiße Farbe, da lesen wir in Offenbarung, da kommt der Reiter auf dem weißen Pferd mit einem Bogen, steht dort. Das steht aber nicht Pfeil und Bogen. Aber alle Auslegungen beschreiben oder erklären, Pfeil und Bogen. Nein. Wenn das die Waffe gemeint wäre, dann würde da Pfeil und Bogen stehen. In Hebräisch gibt es da auch zwei Wörter vor für diese Waffe. Aber da steht nur Bogen. Und Bogen auf Hebräisch heißt Keshet. Der Regenbogen, den Noah sah, als er aus der Arche Noah kam, da steht auch Keshet. Also kommt der Reiter auf dem weißen Pferd mit einem Regenbogen. Und wir wissen, für was das Symbol eines Regenbogens heute steht. Und das ist heute schon auch, dieser Reiter hat diesen Geist schon hineingebracht und ist schon normal geworden, all diese LGBT-Bewegungen. Und du sagst was dagegen. Vor 50 Jahren wäre das undenkbar. Vor 50 Jahren könnte der Antichrist noch nicht kommen. Heute wird er willkommen geheißen, weil das schon alles legitimiert wird. Und so sehen wir auch, dass all diese Queers und LGBT, die demonstrieren mit der Palästina-Fahne, mit den Feinden Israels auf der Straße. Das ist alles ein Geist. Und das ist alles eine Vorbereitung für den Antichristen schon. Und das sollten wir wissen, das sollte uns bewusst sein. Und da höre ich immer noch von Pastoren, oder die sagen, nee, wir wollen kein Israel, das Thema Israel ist zu politisch, gehört nicht in unseren Gottesdienst. Wie sollen wir denn die Christen warnen, wenn sie nicht wissen, was ist, wie wir was zu verstehen oder zu erläutern haben. Und deswegen ist es wichtig, dass Israel gehört in die Gemeinde. Und wisst ihr was, ich habe euch keine großen Auslegungen heute gemacht. Ich habe einfach nur Verbindungen gemacht vom Alten und Neuen Testament. Und ich habe mich so gefreut, dass hier auch der siebenarmige Leuchter steht. Das ist so ein Zeichen der Zusammengehörigkeit von Juden und Christen. Wir beide gehören zusammen. Wie Adam und Eva, auch da, damit mache ich Schluss. Adam und Gott hat das jüdische Volk mit einer Blindheit für Jesus geschlagen. Er hat sie blind gemacht für Jesus. Das war absichtlich so. Er wollte nicht jetzt, dass sie Jesus anerkennen. Denn hätten wir damals vor 2000 Jahren Jesus als unseren Erlöser anerkannt, wisst ihr, was dann wäre? Dann hätten wir ihn für uns behalten. Dann wäre er in euren Augen ein hoher Rabbiner für das jüdische Volk, aber uninteressant für euch. Es musste so geschehen, dass wir ihn ablehnen. Deswegen hat Gott uns eine Blindheit für Jesus gegeben. So, dass wir ihn rausstoßen aus unserem Land. Und nur so konnte das Evangelium sich verbreiten in die ganze Welt. Und dank dieser Blindheit des jüdischen Volkes für Jesus sitzt du heute hier in dieser Kirche. Wir dürfen die Juden gar nicht beschuldigen, dass sie nicht Jesus nicht annehmen und nicht erkennen. Wie du einen blinden Mann nicht beschuldigen kannst, dass er diese Wand nicht sieht und dagegen rennt. Kannst du nicht. Und wenn Gott das jüdische Volk mit einer sie blind gemacht hat für Jesus, das frustriert mich auch. Ich habe jüdisch-orthodoxe Geschäftspartner, drei. Und wenn ich mit denen über die Bibel spreche, und das ist so deutlich, Jesaja 53 und so weiter, schwarz auf weiß steht alles da. Nee, dem blinden Mann kannst du sagen, hier ist eine Kerze, das sieht er nicht. Hilft alles nicht. Die sieht er nicht. Okay? Und deswegen dürfen wir ihnen das nicht übel nehmen. Aber dank ihrer Blindheit hast du Glauben gefunden zu Jesus Christus. Aber eines Tages hat Paul, lesen wir in Römer 11, wird Gott diese Blindheit des jüdischen Volkes wegnehmen. Wann? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt nicht, dass alle Heiden einmal an Jesus glauben werden, aber es gibt ein gewisses Maß. Gott weiß, wie viele es sind. Und wenn das voll ist, dann ist die Zeit reif, die Blindheit wegzunehmen. Und das sehen wir schon ein Bild dafür im zweiten Kapitel der Bibel, wo Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen ließ, bis Eva fertig geschaffen war. Und hat Adam keine Minute vorher aufgeweckt, bevor Eva nicht komplett fertig war. Als sie aber fertig war, wurde Adam wieder geweckt. Und das ist der Moment, wenn die Vollzahl eingegangen ist, wird das jüdische Volk in die Blindheit weggenommen. Und in dem Moment, wo Adam wach wurde und die fertige Eva sah, die beiden kamen sich einer gegen den anderen, und sagten, Mensch, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Wir gehören zusammen. Wir sind eins. Und was der Teufel geschafft hat, uns Juden und Christen für 2000 Jahre lang zu trennen, kommt jetzt langsam wieder zurück seit der Staatsgründung Israels. Und immer und mehr Juden lernen Christen wie ich kennen, die eine Liebe für Israel haben. Das kannten die Juden vorher nicht. 2000 Jahre haben die einen ganz anderen Jesus kennengelernt. Ein Jesus, der sie nur verfolgt hat von Menschen, die sich Christen nannten. Warum sollen sie auch etwas Gutes über Jesus denken, wenn dieser Jesus sie ständig verfolgt hat? Aber jetzt kommen immer mehr und mehr Christen, die ihre Wurzeln im Judentum wiederfinden und Israel lieb haben, egal was Israel macht, weil Gott eine Verheißung für dieses Volk gegeben hat, und zeigen ihnen Liebe, so dass diese Juden feststellen, Mensch, es gibt ja auch Christen, die uns lieb haben können. Und wenn Christen uns lieb haben können, dann ist der nächste Schritt dahin, dass auch Jesus uns lieben haben kann, sehr nah. Aber ohne das werden sie es nie verstehen können. Und deswegen ist es wichtig, dass du als Christ wirklich Israel lieb hast und dem jüdischen Volk auch deine Liebe zeigst. Deswegen haben wir auch Projekte, so Hilfsprojekte. Und alle Projekte, die wir in Israel machen, wir helfen da jetzt so einem Kinderheim von alleinstehenden Müttern, die jetzt durch den Krieg mit Gaza, wo die sind ja über 900 israelische Soldaten gefallen. Die haben alle Familien stehen und liegen gelassen. Mütter alleinstehend, die müssen jetzt die Kinder erziehen. Die müssen doppelt so lange arbeiten, damit die Kinder versorgt werden, das heißt von der Schule werden die Kinder abgeholt, die werden dann betreut bis abends, bis die Mutter sie dann abholt. Das sind Heime, die in ganz Israel aufgebaut sind und Shelley und ich haben ein Herz dafür und haben gesagt, wir werden das unterstützen. Und wir geben keine Unterstützung oder keine, wenn wir hier Spenden dafür sammeln, das geben wir nicht weiter, ohne die Gelegenheit zu bekommen, ihnen zu erklären, ihnen zu sagen, wer und warum sie das gegeben haben. Es ist mir wichtig, dass Sie das nicht nur einfach, dass wir da eine Überweisung machen, sondern dass wir persönlich das abgeben und Ihnen erklären, schaut mal, da gibt es Christen in Lauben, die denken an dich und die wollen dich segnen und sie wollen dir helfen und die lieben dich. Und jedes Mal ist es so ein bewegender Moment, wenn die bekommen nasse Augen. Was? Christen? Jetzt in der Zeit? Wo ständig nur gegen Israel gehetzt wird in den Medien, Antisemitismus und Juden verfolgt werden und so weiter. Und plötzlich kommen wir da an und erzählen ihnen, ja, die Kirche war voll in Lauben und die haben alle ein Herz für Israel, beten für euch und haben uns das mitgegeben, hier um euch zu segnen. Das ist das beste Zeugnis, was du als Christ für das jüdische Volk sein kannst. Da helfen nicht Traktate von Jesus, Neue Testamente verteilen, das hilft alles nicht. Einfach nur Liebe, dass sie feststellen, dass es solche Christen gibt. Und damit erkennen sie, dass von diesem Jesus nicht nur Verfolgung wie in den letzten 2000 Jahren kommen kann, sondern auch Erlösung. Und das ist wichtig, dass wir das so machen. Aber dafür musst du natürlich auch auf der Seite Israels sein, musst du die Israelis lieb haben. Aber nicht nur, wenn sie alle lieb sind und alle brav sind. Sind wir noch lange nicht. Wir lieben ja unsere Kinder auch, wenn sie ungehorsam sind. Und auch, wenn sie andere Wege gehen. Und das jüdische Volk ist noch auf dem Weg dahin. Sie sind geistlich noch tot, vergesst das nicht. Der Prophet Ezekiel hat gesagt, oder von Gott eine Vision bekommen, mit dem Tal der Totengebeine, ich werde die Knochen zurückbringen in das Land Israel. Und dann werden wir wieder Fleisch sehen und Haut aufwachsen lassen. Und erst wenn der Körper fertig ist, werde ich meinen Odem hineinblasen in den Körper. Dass also der Körper zusammenwachsen ist die Wiederherstellung Israels. Und wenn wir wiederhergestellt sind, dann wird Gott seinen Geist ausgießen auf dieses Volk. Und stellt euch mal vor, gerade wir sind mittendrin. Die Hälfte der Juden sind zurück. Und wir sind nun mittendrin bei dem Zusammenwachsen. Stellt euch das mal visual vor. Sieht hässlich aus. Wo gerade Fleisch, Sehne, Blut da hochwachsen. Und vielleicht deswegen sieht auch Israel momentan in den Augen der Welt noch hässlich aus. Aber irgendwann wird der Körper fertig sein. Und dann wird Gott seinem Odem hineinblasen und wird den Geist Gottes ausgießen auf dieses Volk. Und dann geht's richtig los. Und das ist wichtig, dass wir bis dahin auf der richtigen Seite sind und nicht mit der Welt mitmachen. Und ich möchte dich als Christ bitten und ermutigen, mal für Israel aufzustehen und mal ein Wort für Israel zu sprechen und auf den Tisch zu klopfen. Ich weiß, du machst dich sehr unbeliebt hier, aber du machst dich sehr, sehr, sehr beliebt bei Gott. Wenn du dich an die Seite seines Volkes stellst und dich unbeliebt machst hier, du sammelst hier sehr viele Pluspunkte im Himmel. Du wirst bestimmt ein paar Reihen nach vorne rücken. Okay, das ist wichtig. Also ich möchte euch, noch eins, nehmt euch, kommt nach vorne, geht nicht sofort raus, kommt nach vorne. Übrigens, wir haben Adressenkarten, wenn du unseren Rundbrief noch nicht erhältst, der ist kostenlos, dann kannst du dich hier eintragen. Oder auch, wenn wir das wieder nochmal laufen können, dann könnt ihr mit dem QR-Code euch eintragen, hier in dem, auf dem Bildschirm, kann man es wieder laufen lassen. Und dann, in diesem Rundbrief geht es nicht um Medien, da gibt es genügend Channels von Medien über Israel, sondern einfach das, was in Israel geschieht und im Nahen Osten, das wird einfach biblisch, prophetisch erläutert. So weißt du immer, auf welcher Seite wir uns befinden, je nachdem, was geschieht im Nahen Osten und in Israel. Und deswegen, auch wenn wir nochmal in diese Umgebung kommen, bekommst du eine Einladung, aber bitte schreib dafür deine E-Mail hier sehr deutlich auf, damit wir es eintragen können, oder den QR-Code kannst du selber eintragen. Und dann haben wir noch ein Buch, das heißt No Jews, No News. Das ist auf Deutsch, der Titel ist nur auf Englisch, aber das Buch ist auf Deutsch. Keine Juden, keine Schlagzeilen. Wisst ihr, dass in den letzten 2 Jahren, wo wir Krieg mit Gaza hatten, wurden 150.000 Christen im Sudan ermordet. Wer hat darüber gelesen? Wie wenig wurde darüber berichtet im Vergleich zu dem Krieg in Gaza? Wenn keine Juden involviert sind, die man beschuldigen kann, interessiert das keinen. Da können ganze Dörfer abgeschlachtet werden an einem Tag. Bekommt kaum eine Schlagzeile in den Medien. Da brauche ich nur nächste Woche zurückfliegen nach Israel und dem nächsten Palästinenser auf den großen Zeh treten. Das wirst du hier in Lauben in jeder kleinsten Tageszeitung lesen. So ist das leider. Und nicht nur darüber geht es, es geht auch andere über die biblischen Festtage, wie wir sie durch Jesus verstehen oder wie sie sich erfüllt haben durch Jesus. In Kolosser 2 steht, dass die biblischen Festtage sind nur ein Schatten. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Das heißt, es ist nicht nur irgendwas. Deswegen sind wir auch noch im Wort Gottes. Das heißt, wir sollten uns damit auskennen. Alle biblischen Festtage haben eine messianische, eine auf Jesus hinweisende Bedeutung. Gott hat uns diese Festtage gegeben als Vorbereitung für Jesus. Daran kannst du, und eine Gruppe Feste haben sich erfüllt mit dem ersten Kommen Jesu. Die zweite Gruppe Festtage, die wir im Herbst feiern, die hat sich noch nicht erfüllt. Er wird sich aber erfüllen mit dem zweiten Kommen. Und so kannst du genau feststellen, mehr oder weniger, wann Jesus wiederkommen wird und wie das alles ablaufen wird. Sehr, sehr spannend. Alles in dem Buch. Nimm dir direkt mal 2, 3 mit. Bald ist ja Weihnachten. Dann verschenkst du mal was anderes. Nicht nur immer Krawatten und Socken. Stimmt? Ist doch langweilig. Immer wieder Krawatten und Socken. Verschenk mal was Originelles. Und dann mal ein Buch von Israel. Das gibt ein tolles Gespräch in der Familie. Und dann kannst du richtig Zeugnis sein für Israel, deine Stimme erheben für Israel. Und deswegen. Und zu allerletzt noch eine Israel-Reise haben wir. Gib mir das mal kurz. Das ist eine Israel-Reise. Wenn du nächstes Jahr im Mai noch keine Pläne hast, herzlich eingeladen zur Israel-Reise. Wir haben nur noch 8 Plätze frei. Es ist eine ganz besondere Reise. Ich sage schon im Voraus, es ist eine ziemlich teure Reise, ist keine billige, aber es ist anders. Es ist wie, wenn du ein Fiat kaufst oder ein Mercedes, beide fahren, aber es fährt sich anders. Okay? Und so, ich sage schon im Voraus, es ist eine sehr exklusive Platin-Israel-Reise, wenn hier bestimmt das ganze Paket, die Hotels einfach sind anders und so weiter. Und wenn dich das interessiert, nimm das mit. Und dann meldest du dich an und wir sehen uns in Israel, so Gott will, und wir leben wieder. Okay? Gottes Segen.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Doron, für diesen aufrüttelnden Vortrag. Ich denke, wir haben alle wichtige Erkenntnisse gewonnen und wir wollen unsere Liebe zu Israel erneuern und stärken. Stärken, das ist mein Stichwort. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Da ist natürlich erstmal ein Umschlag drin, womit die Unkosten gedeckt werden sollen. Aber dann hast du ja begonnen mit dem Auszug aus Ägypten. Und das neue Land, wo Israel hinwandern sollte, das wurde ja beschrieben, ein Land, da Milch und Honig fließen. Und bei uns in Lauben fließt auch Milch und Honig. Wir haben ganz viele Imker, einer davon bin ich, der andere sitzt hier am Mischpult und es gibt noch mehrere davon, also eine Kleinigkeit davon. Und die Milch jetzt nicht in flüssiger, sondern in etwas verdichteter gelber Form. Kleinen.
Schön. Wow.
Ich glaube, wir haben jetzt so lange auf einem Platz gesessen, jetzt wollen wir doch zum Gebet aufstehen. Und ich denke, wir stehen nicht nur für Gott jetzt auf, sondern wir stehen auch für Israel heute Abend auf. Und so möchte ich beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Volk Israel. Wir danken dir für alles, was du mit ihm auf dem langen Weg gemacht hast, dass du es liebst. Schenk auch uns, dass wir in der Liebe zu Israel wachsen, dass wir das in Worten und auch in Taten weitergeben können. Wir bitten dich um Frieden, Frieden im Nahen Osten und Frieden auch bei uns in Europa und auch in unseren Familien. Wir bitten dich heute besonders für den Dienst von Doron Schneider und seiner Frau. Bitte gib ihm immer die richtigen Worte, dass Erkenntnis über die Lage in Israel bei vielen Menschen entstehen kann. Segne und behüte seinen Dienst. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch alle der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, damit sind wir mit unserer Veranstaltung ans Ende gekommen. Noch etwas Wichtiges möchte ich Ihnen ans Herz legen. Wir haben ja keinen Eintritt verlangt, aber für diese Veranstaltung gab es natürlich Unkosten. Wenn Sie zur Deckung mit beitragen wollen, bitte legen Sie was ein. Und gleichzeitig wollen wir auch unterstützen, das, was Doron uns vorgestellt hat. Das tun Sie bitte auch hinten rein. Wir werden das dann trennen und dann wird das an seinen richtigen Ort gehen. Ja. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen guten Nachhauseweg und eine gesegnete und besinnliche Adventszeit. Und denken Sie dran, hier gibt es noch einen Büchertisch mit dem guten Buch, was Doron uns gerade empfohlen hat. Alles Gute und auf Wiedersehen.